betreten. Er aber sehr wohl etwas sehr genau vorhergesagt hat, was die Ankunft von Jesus betrifft. Micha, Kapitel 6, Vers 8. Gott hat dir gesagt, o Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln vor deinem Gott. In seinem Buch Colors of Hope schreibt Richard Barstrom, das ist ein Leiter einer Gemeinde in Seattle, im Staat Washington, so etwas über, dass wir als Christen auch so wie ein Kunstwerk sein sollten. Das ein Kunstwerk, das eigentlich Gott bereitet, und wir sollen, ich habe es mir so vorgestellt wie ein Künstler, der mit den drei Grundfarben irgendwie arbeitet und aus diesen Grundfarben heraus dann irgendwo ein Kunstwerk gestaltet. Und wir sind praktisch diese Leinwand beziehungsweise das Kunstwerk, und daraus entsteht irgendwie eine Botschaft für die Welt. Eine Botschaft. In Zeiten wie diesen, wie Advent, haben auch immer diesen Vergleich mit dem Licht. Ihr seid das Licht. Und das erste Licht ist natürlich Jesus. Aber dann, in zweiter Folge, dürfen wir Lichter sein. Und im Epheserbrief, auch das ist auch ein Vers, den ihr sehr gut kennt, steht dann 2, Vers 10, wir sind seine Schöpfung, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und ja, wir sind verschiedene Schöpfungen, wir haben verschiedene Begabungen, wir haben verschiedene Stärken, und es sind Kunstwerke in einem gewissen Sinn und handmade in heaven, könnte man sagen. Und gerade deswegen sind wir aufgerufen, ja, in unserer Welt diese Hoffnung der Herrlichkeit, nämlich Christus in uns, also Christus in euch, Christus in uns, darzustellen. Und wenn dann Menschen kommen zu uns und das im Netz sehen und sagen, okay, so wie wir es gerade vorhin gehört haben, wir sehen eigentlich gar nicht diese Hoffnung, diese Fröhlichkeit, dieses in euch, dann ja, dürfen wir fragen, wieso ist das so? Wir sollen aber, ja, wir dürfen uns immer wieder an Wort, Gottes Wort anheften und schauen, was möchte Gott durch uns tun? Werke der Gerechtigkeit, das Liebe üben und demütigen Glauben vor ihm zu haben. Und das dürfen wir darstellen. Das dürfen wir darstellen. Und was ist jetzt der Hintergrund von diesem Text? Dieser Text wurde 700 vor Christus aufgeschrieben von Propheten Micha, ein sogenannter kleiner Prophet, unter Anführungszeichen, weil er so nur kurzen Platz einnimmt in der Bibel. Zeitgleich hat er gelebt mit Jesaja. Die beiden haben im Südreich gelebt, Jesaja in Jerusalem, in der Stadt sozusagen, und der Micha in Schefala am Land, ein Ort so zwischen Jerusalem, das am Berg war, und den Philistern, das Philisterland, das am Meer liegt, ne? Das ist so praktisch auf mittlerer Höhe, war praktisch landwirtschaftliches Gebiet, hat wahrscheinlich auch Lämmer geliefert für die Schlachtungen im, in Jerusalem, hat vielleicht auch Getreide geliefert für das Backen von Brot. Also das war so, waren die Verhältnisse, an denen Micha aufgewachsen ist, eher in ärmlichen Verhältnissen, als Hirten, also Sohn, glaube ich, eines Hirten. Während Jesaja uns auch bestens bekannt mit seinen Vorhersagen über Jesus, und im Königlichen hat, ist im Königshaus ein und ausgegangen. Also, das war so die Situation. Aber Micha ist uns ja von einem Wort her sehr bekannt. Micha 5, 1, 2. Und du, Bethlehem, Ephrata, aus dir soll hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also du bist die Stadt. Und das ist dieser Micha, der das vorhersagt. Vielleicht sind auch andere bekannte Worte, die ihr vielleicht auch von Jesaja kennt, Schwerter zum Pflugscharen machen. Das Wort ident, praktisch ein Teil von Micha, beziehungsweise auch von Jesaja. Und natürlich die Gelehrten sagen sie, wer hat von wem abgeschrieben, aber es kann natürlich auch sein, dass der Heilige Geist bei ihm das Gleiche gesagt hat. Also, es ist, ja, glaube ich, nicht das Wichtige, das Zentrale ist nämlich die Botschaft. Nämlich, Micha hat praktisch in drei Reden, drei bis vier Reden, versucht, die Menschen genauso zur Umkehr zu bringen, so wie wir jetzt in der Adventszeit eigentlich immer wieder an Umkehr denken. An Ankunft und Umkehr. Und die Zeit, zu der Micha gelebt hat, da gab es natürlich Korruption, Bestechung, ungerechte Richter. Und das ist damals alles von mehr oder weniger von den Städten ausgegangen. Und Jesaja hat das auch angeprangert. Aber wie es dann aufs Land gekommen ist, hat es auch der Micha aufgegriffen und hat dagegen Stellung bezogen. Und hat dann gesagt, die Leute, die das Gesetz Gottes aufrechterhalten sollten, die haben sich bezahlen lassen für das, was die Leute hören wollten. Hat angeprangert, dass die Mächtigen wirklich die Machtlosen ausgenutzt haben, dass die Reichen den Armen unterdrückt haben, Neid, Begierde, Betrug, Gewalt, Grausamkeiten da waren, Kriminalität zugenommen hat, auch am Land, und Händler falsche Waren verwendet haben, falsche Gewichte, politische Macht missbraucht worden ist. Und dass als Folge er auch gesehen hat, dass Respekt und Vertrauen abgenommen haben, Familienbeziehungen auch teilweise zerbrochen sind und also praktisch die Keimzelle jeder Nation, also die Familien eigentlich auch zerfallen sind. Und für Micha ist besonders gelegen gewesen an sozialer Gerechtigkeit und war bestürzt, dass das genau alles, dieser Abfall im Volk Gottes passiert, wo doch gerade dieses Volk Gottes, diese Nation, die damals ja jetzt da geteilt war, es war ein Nordreich und ein Südreich, das war Südreich, Judäa, im Nordreich war übrigens zur gleichen Zeit der Prophet Hesekiel, dass das in dem Volk Gottes, das eigentlich ein Licht sein sollte für die Nationen, dass das eigentlich eben kein Licht war. Und in diese Situation hinein spricht er drei, vier Visionen. Und in der ersten geht es darum, dass Gott kommen wird und richten. Er wird richten, und in diesem Zusammenhang zeigt eben, warum wir da richten, weil es Götzendienst gibt, Sittenlosigkeit, Ungerechtigkeit. Götzendienst, praktisch das ist das, was Gott beleidigt. Sittenlosigkeit schädigt dich selber und Ungerechtigkeit schädigt jemand anderen. Also diese drei Dinge werden da angesprochen. Aber in Kapitel 1 bis 2 kündigt er nicht nur das Gericht an über Samaria und Jerusalem und die gottlosen Städte des Nordreichs und des Südreichs. Er tadelt auch die gesetzlosen Leute, aber am Ende spricht er, es wird ein Durchbrecher kommen. Ein Messias, der einmal Rettung bringt. Kapitel 3 bis 5 tadelt er zunächst einmal die Fürsten, den falschen Propheten, und in Kapitel 4 und 5 gibt er wiederum einen Ausblick auf das Ende der Tage durch den Messias. Kapitel 5 ist ja dieses Du Bethlehem Ephrata. Und dann in einer dritten Rede, Kapitel 6 bis 7, mahnt er das Volk, mahnt Gott sein Volk noch einmal durch den Micha, versucht ihr Gewissen zu erreichen, zur Buße, zur Umkehr zu bringen. Und daraus ist dieser Text. Der ist ausgelegt, also angelegt wie eine Gerichtsverhandlung. Und zwar, Gott ist der Ankläger, Micha verteidigt und angeklagt sind dieses liebes Volk Juda. Und am Ende des siebten Kapitels, also am Ende des Buches Micha, gibt es dann auch eine Antwort des bußfertigen Überrestes, so wie es heißt, von Israel, und eine Verheißung der Wiederherstellung von Israel durch seinen erbarmenden und vergebenden Gott. Micha 6, 6 bis 8, lese ich jetzt noch einmal vor. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für meine Seele? Er hat dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln vor deinem Gott. Das ist dieser Vers 8. Haben die Juden oder sehen die Juden als eine Zusammenfassung von den circa 613 Geboten, die ich habe jetzt nicht nachgezählt, habe ich irgendwo gelesen, 613 Geboten der Tora. Und das ist irgendwo dieser Vers ist irgendwie so eine Summe oder wird so als Summe gesehen. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gibt den Menschen das, was sie verdienen. Und Liebe und Gnade gibt das, was sie nicht verdienen. Ein Mann ist einmal zu einem Künstler gegangen und hat sich ein Porträt malen lassen. Und er hat zum Künstler gesagt, ich hoffe, das Bild wird meinem Aussehen gerecht. Und der Künstler hat natürlich gesagt, ich brauche nicht Gerechtigkeit, sondern Gnade. Okay? Also, ob er dann das Bild malen hat lassen oder angeschaut hat, weiß ich nicht. Okay. Womit ich daraus was ausdrücken will. Gerechtigkeit und Gnade scheinen für uns immer so totale Widersprüche zu sein, sind es aber in Gottes Augen, in Gott nicht. Sondern sie ergänzen einander. Irgendwie so vergleichbar, sie befahren die gleiche Straße. Gerechtigkeit kann dich ein gewisses Stück bringen, ein Stück weit bringen. Aber Gnade bringt dich viel weiter. Und das ist letztlich das, was Gott als Meister und Herr und Heiland wirklich zusammenbringt. Wir bringen es nicht wirklich zusammen. Gott ist immer gerecht oder wird immer gerecht sein und niemand wird sagen können, dass Gott unfair ist. Nun weiß ich schon, dass wir Menschen dann sagen, okay, ich verstehe es nicht. Gott, ist es jetzt wirklich gerecht von dir? Aber letztlich können wir da sagen, okay, er ist größer, ich verstehe es nicht, aber Gott ist gerecht. Und Gott bekam ihn von den Leuten der damaligen Zeit eben nur das Blut von 1000 Lämmern. Rituale wurden aufrechterhalten, das Religiöse, aber Gott wollte mehr. Gott will mehr. Und ja, Gott will offensichtlich, dass wir Recht tun, Liebe bzw. Gnade üben und demütig wandeln vor ihm. Recht tun. Im Alten Testament, habe ich schon gesagt, war das natürlich gebunden an gewisse Vorschriften auch. Und Jesaja hat das ja so ausgedrückt, es gibt viele Stellen, die Jesaja geschrieben hat, Jesaja 58, 6 bis 8, ist nicht das ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn kleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst, das heißt, deiner eigenen Familie nicht mehr verfügbar bist, dass du dich sozusagen verabsentierst. Oder Jesaja 1, 13, bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond- und Sabbatversammlungen halten, Frevel verbunden mit Festgedränge, ertrage ich nicht. Also Jesaja, wie auch Micha, drücken aus, Gott will eigentlich mehr. Gott will Beziehung und nicht nur eine Religiosität, die wir auch sehr leicht an den Tag legen. Ich sage wir oder ich, dass ich manchmal Dinge vielleicht institutionalisiere, Dinge tue und dann nicht drüber nachdenke. Gott möchte wirklich, dass wir einen Blick kriegen auch für die anderen und dass ich einen Blick kriege für die Hungrigen, denen ich Brot in welcher Form auch immer geben kann. Wenn ihr einladet für ein Konzert, um letztlich ein Brot, geistliches Brot zu geben, ist es genau das Richtige. Zu schauen, wer braucht diese Botschaft. Wie war es zur Zeit von Jesus? Rechtfertigung, Recht tun. Meine Rechtfertigung, ist ja ein Begriff aus der Rechtsprechung natürlich, kann einerseits heißen Recht geben. Also wenn jemand, ich gebe dir Recht, in dem Sinn bist du gerechtfertigt. Oder Rechtfertigung ist, es ist darzustellen, dass etwas richtig ist, rechtmäßig. Es sind zwei verschiedene Dinge, aber beides kann man da drin sehen. Meine Rechtfertigung heißt jetzt nicht, etwas oder jemanden gerecht zu machen. Lukas 7, 29, da ist eine Begebenheit, da steht dann, und das ganze Volk, das ihn, Jesus, hörte, Und die Zöllner gaben Gott Recht. Gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber, Vers 30 dann, Lukas 7, und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Das heißt, indem sich die Zöllner taufen ließen, gaben sie Gott Recht. Sie haben nicht Gott gerecht gemacht, aber sie haben gesagt, ja, das ist richtig. Und sie haben das Richtige gemacht. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer, die eigentlich gewusst haben sollten, darüber Bescheid gewusst haben sollten, über, auch vielleicht über die Zusammenfassung des Micha 6, Vers 8, die Zusammenfassung der Tora, Gott Recht geben oder Recht tun, gaben in diesem Moment Gott nicht Recht. Sie ließen sich nicht taufen, wo sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, also alles kann mit mir auch nicht stimmen. Eingestehen, dass man Sünder ist und Gott braucht. Jesus hat einmal zu Leuten gesagt, die zu etlichen, die sie auf sich selbst vertraut haben und gemeint haben, dass sie gerecht seien und die übrigen verachtet haben, ein Gleichnis erzählt. Das steht in Lukas 18. Lukas 18. Ich will jetzt von Vers 10 lesen, das Gleichnis, das Jesus erzählt. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst. So. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, aber in Vers 14, Folgendes zu diesem. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenen. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist das Eingeständnis des Zöllners. Und die Aussage von Jesus, dieser Zöllner ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Das ist, ja, wie in einem Gerichtsurteil jetzt eigentlich, recht gesprochen ist er worden. Rechtfertigung geschieht durch das Eingestehen der eigenen Sünde vor Gott. Und nachdem Jesus eben das Rechtfertigungswerk vollendet hat, wurden wir aus Gnade gerecht gemacht, wenn wir an Gottes Erlösungswerk in Jesus Christus glauben. Römer 3, 23 bis 26 beschreibt das. Wir sind gerecht gemacht geworden, nicht weil wir so gut sind, sondern weil wir sagen dürfen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und was heißt das jetzt, Gott Recht geben für uns? Ich meine, ja, wir werden sicherlich nicht versuchen, absichtlich Unrecht zu tun. Wir werden versuchen, absichtlich Recht zu tun, als Christen. Wenn wir dann natürlich Unrecht tun und dann versuchen, eine Predigt über Gerechtigkeit oder Recht tun zu machen, da werden wir merken, ja, 1000 Worte von Recht reden werden diese eine Tat, ja, wahrscheinlich nicht sehr gut darstellen lassen. Also es ist, wird nicht viel nützen. Wir, ja, dürfen von und sollen von Jesus erzählen, das tun wir auch, tut sie auch, Bibel lesen, persönliche Beziehung zu Jesus haben, aber wir dürfen auch und sollen auch die aus Liebe zu Gott gesetzte Tat durchführen. Ihr kennt ja wahrscheinlich auch den Jakobusbrief mit diesen Werken, ja, die werden sehr oft auch vorgehalten. Ja, Jakobusbrief geht es ja um einen Glauben, der zeigen soll, dass wir gerechtfertigt worden sind. Das heißt, die Rechtfertigung zeigen, indem wir Werke der Liebe tun. Und zweiter Punkt, Liebe üben. Ich möchte ja zu diesem zweiten Punkt, erster Punkt war Recht, Recht tun, zweiter Punkt ist Liebe üben. Ich möchte diesen Zeitpunkt beginnen mit einem Zitat. Wenn du einen Groll oder Verbitterung in einer Situation oder einer anderen Person gegenüber hast, so bist du an diesen Zustand oder diese Person gebunden durch ein emotionales Band stärker als Stahl. Vergebung ist der einzige Weg, diese Bindung zu brechen und frei zu werden. Eine gewisse Catherine Ponder hat das gesagt. Und Jesus hat natürlich in Matthäus 10, 7 bis 8 auch verkündet, ihr habt umsonst und frei von mir bekommen. Gebt, empfangen. Gebt es auch frei und umsonst weiter, diese Liebe. Und das, was die Jünger von Jesus bekommen haben, sollen sie weitergeben. Das gilt auch für die Vergebung. Für Liebe üben. Das ist sicherlich ein Punkt, der nicht leicht ist. Und da, wo wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Wenn ein Bergführer eine Gruppe auf einen hohen Berg hinaufführt und sie gehen über einen Gletscher und die Teilnehmer an dieser Expedition haben natürlich alle einen Eispickel mit dabei und müssen also ein schwieriges Stück Gletscher überwinden und einer verliert seinen Eispickel. Dann ist das eine sehr schwierige Situation. Und die Leiter, die Bergführer sind dann natürlich besonders gefordert, eigentlich extra Stärke aufzuwenden, einen Weg vielleicht zurückzugehen, um diesen Eis oder hinunterzuklettern, um diesen Eispickel zu holen. Und aus Liebe und Fürsorge, weil sonst eigentlich dieser eine Bergsteiger gefährdet wäre. Und das ist vielleicht ein besonders für Leiter der Auftrag, manchmal extra Wege zu gehen, für Leitende. Den nächsten Bruder, die Schwester, Nachbarn stärker zu begleiten. Natürlich gibt es im Wesentlichen für alle, aber manchmal sind eben die Leiter stärker da gefordert. Und letztlich geht es darum, berufen zu sein, oder wir sind alle berufen, ein Segen zu sein. 1. Mose 12, 1 bis 3. Da geht es um den Segen, den Gott gibt dem Abraham in besonderer Weise. Und er hat gesagt, du bist einer dazu da, um ein Segen zu sein. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Und Liebe üben heißt dann eben, nicht nur den Berg selbst zu erklimmen, sondern auch dem anderen zu dienen, in welcher Ausprägung auch immer, mitzunehmen. Es geht nicht nur immer um die eigene Reife, das Gott nähern zu können, sich Gott nähern zu können, sondern es geht auch darum, die anderen zu unterstützen. Natürlich gibt es Zeiten, wo man merken, ja, ich kann jetzt momentan selber nicht gut. Ich fühle mich nicht danach. Es gibt verschiedene Ursachen. Ich bin überarbeitet. Ich bin zu beschäftigt, habe zu viele Dienste. Ja. Und es gibt auch viele Menschen, die tragen extrem schweren Rucksack auf einen Berg hinab. Und da alles Mögliche ist da drinnen. Und da darf man helfen, diesen vollgepackten Rucksack mit Sorgen und Ängsten, vollgepackten Rucksack versuchen auszupacken, vor Gott auszubreiten. Und ja, und es kann durchaus auch sein, wenn man jemanden sagt, ja, du sollst jemand anderen helfen und dienen, und dann sagt derjenige, ja, derjenige hat seinen Eisbecken verloren, der soll jetzt selber schauen, wie er da weiter tut. Aber liebende Vergebung und Güte legt es Gott wieder hin. Liebe üben kann bedeuten, dass man sich mit jemandem versöhnt. Und dieses Wort versöhnen ist im Deutschen wirklich so ein großes Wort, das schon auf den Sohn hinweist. Das ist wirklich ein wunderbares Wort. Versöhnung bedeutet, dass Gott selbst gehandelt hat, um die Entfremdung zu überwinden, um Hindernisse auszuräumen, um Frieden mit Gott zu schaffen. Und diese Hindernisse hatten wir natürlich auch es nicht möglich gemacht, eigentlich, dass man mit Gott Gemeinschaft hat oder auch natürlich die Gemeinschaft mit seinem Nächsten dann noch betrübt war. Gott setzt den ersten Schritt in der Versöhnung und normalerweise sollte ja der Täter vielleicht die Initiative ergreifen, wenn jemand sich an ihr versündigt hat. Und ich sage, ja, ihr habt ja nichts falsch gemacht. Der andere ist schuld. Wie kann ich mich versöhnen? Wenn ich darüber nachdenke, geht es mir jetzt eher darum, dass man nicht eine falsche Opferrolle einnimmt. Wenn man jemand anderen, und das sei es auch in einer Gemeinde oder Gemeinschaft, jemand als denjenigen sieht, der sich an mir versündigt hat und ich bin das Opfer, dann kann es sein, dass ich den anderen heruntermache. Dass ich eben nicht ihn als gleichwertig vor Gott stehend sehe. Und wenn ich das eben nicht irgendwo Gott hinlege, dann besteht die große Gefahr, dass eine bittere Wurzel aufkeimt. So wie es im Hebräer 12 steht. dass wir das nicht machen sollen, dass Bitterkeit in uns aufkommen soll. Und, wenn es eben um Versöhnung geht, müssen wir manchmal wirklich damit kämpfen, mit dieser Qualität der eigenen Verbitterung. Und das ist etwas, was ich letzter Zeit auch immer wieder Gott hineinlegen habe müssen, dass ich in manchen Punkten nicht verbittert werde. Dass ich sage, ja, ich sehe mich zwar als Opfer, aber ich will annehmen, dass der andere, die andere auch von Gott geliebt ist. Das ist nicht immer leicht, überhaupt nicht. Und gerade im christlichen Bereich übernehmen wir dann auch oft sozusagen auch eine falsche Opferhaltung. Ja? Sagen dann überhaupt nichts, wenn etwas wirklich Unrechtes geschieht. Und das soll es auch nicht sein. Also aber wichtig ist, dass man dass man sie wohl ausspricht, aber dass man nicht eine bittere Wurzel des Misstrauens in sich aufkeimen lässt. Letztlich können wir nur bitten, dass Gott uns diese Versöhnungsfähigkeit schenkt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Lässt uns Jesus in diesem Gebet sprechen. Ja. Der dritte Punkt, demütig wandeln vor Wandeln mit Gott. Der erste Punkt, Recht üben. Der zweite Punkt, Liebe üben, oder also Recht tun, Liebe üben, Gnade walten lassen. Das ist, habe ich jetzt synonym verwendet und als Beispiel Versöhnung. Und das dritte, demütig wandeln mit Gott. Wenn wir Rechtfertigung und Gnade erleben, kann es sein, dass wir uns oft, ja, sagen wir, auf Stolz sein. Ah, wunderbar. Super. Und wenn wir dann nicht auch mit Nichtchristen manchmal sprechen und sagen, ja, wir sind erlöst, weil wir von Gott gerechtfertigt sind und Gnade hat uns erlöst, dann merken wir, aha, es wird uns manchmal als Hochmut ausgelegt. Das ist diese, wie kann man so sicher sein, dass man gerechtfertigt ist? Du bist ja ein Sünder. Ja, natürlich. Ja. Da braucht es wirklich viel Demut. Immer wieder diese persönliche Beziehung zu Gott zu suchen, durchs Lesen des Wortes, Gemeinschaft, Gebet. Und Jesus will ja das uns geben. Wenn ihr an das Wort denkt, in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus geht es darum, einfach zu ihm zu kommen. Zu ihm kommen, ich will euch erquicken. Gott möchte diese Grundfarben recht tun, Liebe üben, demütig wandeln, also glauben, in diesem Sinne glauben, in unserem Leben immer wieder neu mischen zu einer Vielfalt, die für die anderen ein Zeichen ist. Und ja, mit dieser Vielfalt des Ausdrucks Gott darzustellen, geht ja hinaus, lade ein zu Konzerten. In anderen Ländern werden Brunnen gebaut. Es werden Zweierschaften gebildet. Es werden Essen gekocht. Es werden Flüchtlinge beherbergt. Es werden Schulen und Spitäler gebaut und so weiter. Es ist gut, dass wir auch singen, geistliche Lieder, zusammenkommen, beten. Aber wir dürfen und sollen es sichtbar machen, und ihr tut es auch, diese Vielfältigkeit in der Welt darzustellen. Zusammenfassung. Es ist dir gesagt, du Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Recht tun ist Gerechtigkeit, das hat mit Gerechtigkeit zu tun. Liebe üben mit Gnade. Wandeln mit deinem Gott hat zu tun mit der Nähe Gottes, suchen, wahrnehmen, wirklich die Nähe Gottes immer wieder suchen. Recht tun, wie kann ich das, wenn nicht Gottgerechtigkeit wirkt? Liebe üben, wie kann ich das, wenn nicht Gottes Gnade mich erst dazu befähigt? Wandeln mit Gott, wie kann ich das, wenn nicht er mir in Jesus und durch seinen Geist nahe gekommen ist oder in mich hineingekommen ist. Wir bauen mit Recht auf Gottes Gerechtigkeit, seine Güte und Gnade und seine Kraft im Gehen mit ihm. Aber wir dürfen auch in Demut Gottes Herrlichkeit auf der Erde darstellen. Und wir sind am ein Lied heißt, geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen. Amen.